Theater. Also wenn ich eine Folge habe, dann ist der Grenz, wenn es ihn gibt, der Grenzwert eindeutig. Das war das Letzte, was wir am Dienstag gemacht haben. Häufungspunkte kann es natürlich mehrere geben. Upsa. So, jetzt machen wir noch einen Satz, der nicht überraschend ist, dass wenn ich eine Folge habe, dann ist sie beschränkt. Gut, und die Aussage ist, jede konvergente Folge in einem metrischen Raum ist halt beschränkt. Wenn sie nicht konvergent ist, trifft das nicht zu, aber wenn sie konvergent ist, ja, die Idee ist, sie sammelt sich irgendwie an einem Punkt, nicht? Und dann sagt man halt, schön, ich mache einen Kreis um den Punkt, dann sind fast alle Punkte drin und fast alle heißt, es sind endlich viele vorher gewesen, ja, die können vielleicht da und da und da gewesen sein, aber insgesamt stört es nicht daran, dass sie endlich vielen die Beschränktheit nicht kaputt machen. Genau das ist dann auch die formale Argumentation. Also, was ist genau zu zeigen? Eine Folge ist beschränkt. Ja, was heißt das genau? Eine Folge ist eine Funktion. Und eine Funktion ist beschränkt, wenn ihr Bild beschränkt ist. Also zu zeigen, die Menge aller xn n aus n, das ist gerade das Bild. Das ist eine Teilmenge von x, ist beschränkt. Also, ich nehme also die Folge, ich meine klar, die konvergent ist. Konvergent, es gibt einen Grenzwert a, also mit Limes xn gleich a, der ist eindeutig. Ja, und wie ich schon sagte, jetzt wähle ich mir einen Kreis um das A drum. Ich nehme Epsilon gleich 1, aber da kann man auch 3 nehmen oder 2 oder was weiß ich. Zu Epsilon gleich 1, ein N0 der Art, dass xn für alle n größer gleich oder größer N0 kleiner ist als Epsilon, 1 in diesem Fall eben. Für alle n größer gleich oder größer? Größer gleich, schreibe ich mal größer gleich in 0. Ne, schreibe mal größer. So, jetzt definiere ich mir formal, ja, die ersten n0 müssen nicht unbedingt in dem 1-Kreis gewesen sein. Okay, dann suche ich mir halt das Maximum von 1 und d von x1a bis d von xn0a. Diese endlich vielen Punkte, die hier stehen, und 1 dazu. Das ist eine endliche Menge. Gut, und dann ist der Abstand von AN und a. Der ist kleiner gleich rho für alle n. Na klar, ab n0 habe ich es ja gerade so unter 1 gekriegt und die ersten tauchen halt alle auf. Also ist die Menge aller n, die heißen übrigens xn, n aus n in der U-Delta-U-Rho-Umgebung von A. Na okay, ich weiß jetzt hier nur kleiner gleich. Dann sagen wir, nehmen wir Rho plus 1. So, und jetzt umgekehrt ist es allerdings nicht richtig. Also wenn ich eine Folge habe, die beschränkt ist, muss sie nicht konvergent sein. Ich nehme wieder mal minus 1 plus 1. Ja, und das heißt, die Umkehrung der Aussage nicht, trifft nicht zu. Nee, x1 bis xn0. Ja. Achso, ich meine, kann natürlich auch x0 nehmen. Das kommt natürlich darauf an, wo ich meine natürlichen Zahlen anfange. Okay, ist egal. Aber die endlich vielen, von denen ich nicht weiß, dass sie kleiner Epsilon sind, von denen ich nichts weiß letztlich, aber es sind halt nur endlich viele. Rho plus 1. Ich fahre sie jetzt nicht runter, um das deutlicher zu schreiben. So, jetzt zwei Sprechweisen für reelle Folgen. Also allgemein Folgen in metrischen Räumen. Die kann man, sind nicht geordnet, metrische Räume, und da kann man nicht sagen, dass irgendwas größer oder kleiner als was anderes ist. Im Reellen geht das. Ja, und ich will jetzt formalisieren, was es bedeutet, dass sie gegen unendlich geht. Also, das heißt, sodass für jedes, jede reelle Zahl R ein N0 existiert, xn größer gleich r für alle n größer gleich n0. Ach, ich sollte wieder größer schreiben. In Formeln geschrieben für alle r aus r für alle n0 aus. Quatsch, existiert, Blödsinn. Existierten n0 aus n, derart, dass für alle n größer gleich n0 größer gilt xn größer, ist das, wollte ich auch größer machen, größer als r. Ja, und dann sagt man, dass xn gegen unendlich konvergiert. Und um klarer zu machen, dass es keine Konvergenz in dem Sinne von Konvergenz bis vorher ist, benutzt man gelegentlich auch noch das Wort uneigentlich. Also eigentlich nicht. Gegen den Absatz. Das würde ich so machen. Und nennt dann den Grenzwert unendlich halt auch uneigentlichen Grenzwert. Unendlich. Ja, und schreibt denn Limes xn ist gleich unendlich. Das ist eine reine Schreibweise, wie gesagt. So, und das kann man nach oben natürlich machen. Also es geht gegen unendlich. Genauso gut kann man es nach unten machen, also gegen minus unendlich. So, ich schreibe es nochmal formal hin. Für jedes R aus R existiert ein N0 aus R. Aus den natürlichen Zahlen, Entschuldigung, derart, dass für alle n größer n0 gilt an kleiner r. Hier ist natürlich, man stellt sich das r erstmal groß vor, das für große r ist das nicht so sinnvoll. Hier muss man die r natürlich dann klein wählen, damit. Ich schreibe immer an statt xn. Blödsinn. Limes n gegen unendlich ist dann gleich minus unendlich. Ja, und konvergiert uneigentlich gegen minus unendlich. So. Wie gesagt, das sind Sprechweisen, nicht? Das sind keine Konvergenzaussagen, darum auch das uneigentlich. Dann, wenn man darüber redet, lässt man das uneigentlich doch wieder weg. Aber es ist keine echte Konvergenz. Rechnen darf man damit nicht. Und das ist auch nur sinnvoll in den reellen Zahlen. Schon in den komplexen Zahlen kann man das nicht mehr verwenden, weil die sind nicht geordnet. Da gibt es ja kein Plus und kein Minus unendlich. Geht nur für reelle Zahlen. So. Einige Beispiele. Ja, natürlich, ich nenne die mal dn. Also, ich nehme n Viertel, gut, das konvergiert gegen unendlich. Achso, man sagt hin und wieder auch wächst über alle Grenzen. Das klingt ja auch gut. Ne? So, die durch en, da setze ich n für gerade Zahlen. Und was wollte ich so setzen? 1 durch n für ungerade Zahlen. Gut, was macht die? Ja, natürlich konvergiert sie nicht. Nirgendwohin, weder eigentlich noch uneigentlich. Denn es hat kein Element der reellen Zahl eine Chance, dass alles hier drin liegt. Der Abstand wird ja immer größer. Was man aber sieht, dass ein Häufungspunkt 0 ist. Ja, und unendlich hat sie als uneigentlichen Häufungspunkt. HP heißt natürlich Häufungspunkt. Aha, okay. Räumen wir das noch hin und wechseln dann die Tafel. Nee, Moment.
Achso, was war das noch?
Ist irgendwie bewusst, aber mir ist der Grund nicht mehr bewusst. Achso, dass das so. Ah, okay, gut. Ja, ich habe ein bisschen Abweichung von dieser Nummerierung, weil ich finde das nicht wertvoll genug, das dem eine Nummer zu geben. Aber naja. Das ist sowieso so ein Prinzip. Nummern gibt man dann, wenn man sich tatsächlich darauf beziehen will, nicht? Also, jetzt weiter mit, achso, ich hatte das Ding gar nicht an. Fn Also, ich nehme minus 1 hoch n halbe mal n für n gerade und 1 durch n für n ungerade. Na gut, die 1 durch n sieht man, die gehen gegen 0. So, was machen diese hier? Ja. Das ist für manche n ist n halbe gerade. Ne? N ist eine gerade Zahl, aber zum Beispiel für 4 oder 8 oder was weiß ich, ist n halbe gerade, dann steht also minus 1 hoch was Gerades ist 1, steht also n da und kommt immer wieder ein n vor. Für manche ist n halbe auch ungerade, häufig mal, dann steht hier minus 1, also minus n. Das heißt, mal ist plus n da, mal ist minus n da. So, das heißt, diese Folge hat Häufungspunkte, okay, 0, minus unendlich, ich komme immer weiter nach links. Und auch plus unendlich. So, jetzt kann man natürlich weitermachen und weitere Beispiele basteln von Folgen, die immer mehr und mehr Häufungspunkte haben. Stellt sich die Frage, wie viele Häufungspunkte kann also eine Folge eigentlich haben? Sie können sich natürlich basteln, jede beliebige Zahl. Nicht? 10 können Sie nehmen, indem Sie einfach die Zahlen durch 10 teilbaren und durch 9 oder was weiß ich mit Rest nehmen und dann immer zuordnen. Aber kriegen Sie noch mehr? Also wie viele Häufungspunkte kann eine Folge haben? Und die Antwort ist ja eigentlich mehr, als man sich vorstellen kann. Das sieht man wie folgt. Ich nehme eine Abzählung der rationalen Zahlen. Da gibt es viele. Das ist überhaupt nicht eindeutig, wie man das macht, aber es gibt welche, weil Q ist halt abzählbar. So, und jetzt kriegt man raus, dass diese Folge, die übrigens nur rationale Zahlen als Werte hat, nicht? Die Folge Qn, hat eben jede reelle Zahl als Häufungspunkt. Ja, wie gesagt, die Frage, wie viele Häufungspunkte kann eine Folge haben, ist damit beantwortet. Und das ist auch gar nicht schwer zu sehen. Ich nehme an, dass die Aussage nicht zutrifft per Widerspruch. Es ist nicht jede reelle Zahl Häufungspunkt. Dann gibt es also eine, die nicht Häufungspunkt ist. Wäre. Ja? Ich nehme an, dass es nicht zutrifft. Das heißt, es gibt eine. So gelte. Ja. Die Verneinung der Häufungspunkteigenschaft. Also die Häufungspunkteigenschaft ist für alle Epsilon größer 0, für alle n, groß n aus n, existiert ein n größer als n, klein n größer als n, derart, dass qn in un von r. Ja, das wäre ja gerade. R ist ein Häufungspunkt, wenn es für jedes Epsilon größer 0 und jedes n immer wieder mal in diese Epsilon-Umgebung käme. Moment, Blödsinn. In die Epsilon-Umgebung natürlich, nicht in die n-Umgebung. So, ich muss diese Aussage verneinen und verneinen tut man halt, indem man immer alles umdreht. Also, es gibt ein Epsilon größer 0, das gilt also nicht für alle. Und es gibt ein n aus n0 derart, dass für alle n größer als n0, alle n größer als groß n gilt, qn ist nicht Element uepsilon von r, nochmal deutlicher, nicht. So, und uepsilon von r ist jetzt gerade das Intervall r minus epsilon bis r plus epsilon. So, diese Aussage, es gibt ein N. Ja? Das versuche ich gerade zu begründen. Also ich versuche gerade zu sagen, wäre das nicht der Fall, also gäbe es eine reelle Zahl der Art, dass ich nicht immer wieder beliebig nah an diese reelle Zahl rankäme, dann würde ich einen Widerspruch, der ungefähr hier gleich auftauchen wird, kriegen. Okay? Ja? Gut. So, also, angenommen, ich hätte sowas, was kein Häufungspunkt ist, dann hätte ich also ein Epsilon und ein N der Art, dass für jedes klein n größer groß n gilt, dass mein Qn nicht mehr in der Umgebung ist. Das bedeutet aber, dass ja über die ersten groß n Elemente kann ich nichts sagen, bis auf die Tatsache, dass es endlich viele sind. Das bedeutet aber, dass dieses Intervall r minus Epsilon bis r plus Epsilon nur endlich viele, höchstens groß n. Ja, und Qn ist eine Abzählung von ganz Q. Ich erwische jede rationale Zahl. Diese Aussage heißt also, dass dieser Intervall nur endlich viele rationale Zahlen enthält. Das haben wir aber schon gesehen, ist ein Widerspruch. Jedes reelle Intervall enthält, wie sagt man, mehr als endlich viele rationale Zahlen. Hatten wir gesagt seinerzeit, zwischen zwei reellen Zahlen gibt es immer beliebig viele rationale Zahlen. Erstmal eine konstruiert, dann noch eine konstruiert und so weiter. Das ist ein Widerspruch zu Satz 1, 4, 5. So, jetzt tatsächlich hat diese Folge Qn nicht nur jede reelle Zahl als Häufungspunkt, sondern auch noch minus unendlich und plus unendlich als uneigentliche. Ups, minus unendlich und plus unendlich als Häufungspunkt. Ja, und das Argument ist ganz genauso wie hier. Angenommen, etwa plus unendlich wäre kein Häufungspunkt, dann würde das bedeuten, dass ich alle bis auf endlich viele unter einer Schranke bleiben müssten, rationalen Zahlen. Sie kämen nicht dicht genug dran an plus unendlich. Und ansonsten ist das Argument genauso. Gut. So, wenn ich irgendeine Folge hier habe, hernehme, dann darf ich die Schreibweise Limes von xn nicht benutzen, weil sie muss nicht konvergieren. Das darf man halt nur, wenn es einen Grenzwert auch gibt. Und having said this, Sehr oft argumentiert man aber trotzdem, wenn man irgendein Argument vorführt, dass man sagt, Limes xn ist gleich mit verschiedenen Umformungen und sieht dann zum Schluss, dass der Grenzwert existiert. Eigentlich darf man das so nicht schreiben, aber es ist oft durchsichtiger, wenn ich anfange mit Limes xn ist gleich, dann möchte ich mitteilen, dass der Grenzwert existiert und das folgt aus dem, was kommt. Wenn man es andersrum aufschreibt, also erst das, was kommt, schreibt, dann wird es eher undurchsichtig. Sodass das, ich schreibe es dann trotzdem. Ne? Gut. Wie man das zeigt. Zum Beispiel schreibt man, Limes xn existiert nicht. Also da gibt es keine Schreibweise dafür. Bitte? Ja, eben. Es ist widersprüchlich. Ich meine, ich darf nicht eine Folge hernehmen und jetzt sagen, ich bestimme den Grenzwert. Limes xn ist gleich, weil es muss ihn nicht geben. Also ich setze das mal in Anführungszeichen. Und sag nur dazu, das mache ich nicht offiziell, das wird ja alles öffentlich, sonst man tut es trotzdem. Man darf aber, gut, das ist also nur sinnvoll, wenn die Voraussetzungen der Definition erfüllt sind. Muss ich gucken, 2, 1. Erfüllt sind der Vorliegen, ist egal. Man kann aber für reellwertige Folgen ein bisschen was noch machen. Und zwar, was man für jede Folge hinschreiben kann. So, im Allgemeinen kann man immer noch die Menge der Häufungspunkte einer Folge hinschreiben. Also man kann sagen, die Menge der Häufungspunkte einer Folge ist, und dann, sie könnte leer sein, oder sie kann mehrere Elemente enthalten, sie kann viel enthalten, wie diese Folge da oben zeigt. Im Allgemeinen kann man diese Häufungspunkte sonst nicht weiter strukturieren. Bei den reellen Zahlen kann man allerdings sagen, was ist das Kleinste, was ist das Größte. Da hat man ja die Ordnung. Und damit kann ich zwei Häufungspunkte aussortieren. Einen größten und einen kleinsten. Ich schreibe das aber nochmal auf. Häufungspunkt. Wobei hier schon wieder eine ganz kleine Lüge dabei ist. Bitte? Mit Hilfe der jedenfalls einen größeren. Aha, ja. Das ist irgendwie nicht ordentlich hier. Mit Hilfe der Ordnung soll das heißen. So, die kleine Lüge ist, dass, ja, es gibt ja Folgen, die nicht den uneigentlichen Grenzwert minus unendlich bzw. plus unendlich haben. Die sind natürlich dann keine reellen Zahlen. Das heißt, hier muss man ein bisschen liberal rangehen und sagen, bei diesem größten und kleinsten Häufungspunkt muss ich noch Plus und Minus unendlich zulassen. Gut, aber dann ist es geschafft. Dann kann man halt sagen, ich mache jetzt noch eine Ergänzung der Definition von Supremum. Im Wesentlichen ist es auch nur eine Sprechweise. Also ich definiere auch Supremum und Infimum von Unbeschränkten. Ja, und in der naheliegenden Weise wenn ich eine Menge reeller Zahlen habe, die nach oben nicht beschränkt ist. Upsa. Nach oben bzw. nach unten. Oder möglicherweise beides natürlich. Hier etwa die ganzen Zahlen. Ja, dann setzen wir halt Supremum m gleich unendlich im Fall, dass es nach oben beziehungsweise Infimum m gleich minus unendlich im Fall, dass es nach unten unbeschränkt ist. Oder es kann halt auch beides sein. Na, schreiben wir je nachdem, nämlich jeweils. So, jetzt kommt noch was. Jetzt haben wir ja Supremum von reellen Zahlen, von Teilmengen reeller Zahlen definiert und Infimum. Das gibt es jetzt immer. Und für m jetzt noch eine. Also, wenn ich eine Teilmenge aus r habe, wo auch noch Minus unendlich und Plus unendlich dabei sind, dann definiere ich natürlich das Supremum davon als das Maximum des Supremums von der Teil, von dem Teil in R und plus und n. Also setze Supremum m gleich unendlich, falls unendlich ist aus m und Infimum m gleich minus unendlich, falls minus unendlich aus R ist, aus M ist. Ist eine Formalität, ne? Nur damit es, wenn ich jetzt gleich über Häufungspunkte rede, kann es halt sein, dass die Menge der Häufungspunkte minus unendlich und plus unendlich enthält und darum muss ich Supremum und Infimum dafür auch definiert haben. So, dann kommt Definition Ich nehme eine reelle Folge oder Folge reeller Zahlen So und nehme dann noch die Menge der Häufungspunkte die nenne ich einfach H. Und die Häufungspunkte können ja minus unendlich und plus unendlich enthalten. Schauen wir es noch hin, die Menge der Häufungspunkte. Ja, wir haben im Moment noch nicht vollständig. Das ist eine kleine Formalität, nicht? Das ist kein Tiefsinn dabei. Ich muss jetzt nur für Mengen, die mehr enthalten als rationale Zahlen. Nee, ich habe nur das Teilmengenzeichen. Ach so, okay, gut. Okay, dann. Achso, ja, okay, Mengung der Häufungspunkte von xn, nochmal der Deutlichkeit halber, einschließlich der uneigentlichen. Ja, dann setzt man dem Sub n gegen unendlich xn gleich Supremum h und liminf entsprechend. So heißt dieses hier der Limes Superior. Und entsprechend liminf der Limes Inferior. So, und das sind sehr häufig verwendete Begriffe. Auf jeden Fall hat jede Folge damit ein Lim-Sub und ein Lim-Inf. Das heißt, das darf man immer hinschreiben für reelle Folgen. Anders als ein Lim. Das geht immer. Und natürlich ist stets, das sieht man an der Definition, das Infimum einer Menge ist natürlich kleiner gleich dem Supremum einer Menge, sodass man immer Lim-Inf kleiner gleich zu Lim-Sub hat. Ja, und die Tatsache, dass diese Begriffe häufig verwendet werden, erkennt man auch daran, dass LaTeX eigene Befehle dafür hat. Ups, LimIn. Für Lim allerdings auch. Ja, die Beispiele, erstmal die einfachen, wieder mal das 1 durch n. Ja, dafür ist die Menge der Häufungspunkte, ja, es gibt nur einen, konvergiert ja die Reihe, die Folge, h gleich 0. Ja, und das Infimum von h ist natürlich 0, es gibt ja nur ein Element, stimmt mit dem Supremum von H überein. Naja gut, und das ist jetzt nicht überraschend der Grenzwert. Das ist ziemlich hypertroph, nicht? Also das heißt, da jetzt diese Begrifflichkeiten anzuwenden, sieht etwas übertrieben aus. Schön ist allerdings, dass man das tatsächlich sogar umgekehrt kriegt. Also, wenn man hat Lim-Inf und Lim-Sub stimmen überein, dann konvergiert die Reihe, die Folge auch. Da kommen wir gleich zu. So, jetzt nehme ich minus 1 hoch n plus 1 durch n. Ja, die Menge der Häufungspunkte, kurz hingucken. Das geht immer zwischen minus 1 und plus 1 hin und her. Und dann tut sich noch das 1 durch n irgendwie ausmendeln. Sodass zum Schluss als Häufungspunkte minus 1 und plus 1 rauskommen. Und liminf n gegen unendlich, jetzt schreibe ich es noch einmal hin, minus 1 hoch n plus 1 durch n, upsa. Ist dann gleich minus 1, Lim-Sub. Ist dann plus 1. Gut, die Folge konvergiert. Ich sage jetzt immer Folge. Die Reihe konvergiert. Ich sage Folge, zu Recht, ja. Die Folge konvergiert nicht. So, dann gucken wir mal die komplexe Folge an. Ich nehme i hoch n, n aus n. Da hatten wir ja schon mal gesehen, das geht mit i hoch 0 gleich 1 los. I Quadrat ist minus 1, i hoch 3 ist minus i, i hoch 4 ist wieder 1. Und dann geht das so rum. Und was ist da Lim-Sub und Lim-Inf? Nein, sinnlos. Ist halt keine reelle Zahl. Sind komplexe Zahlen und ich kann Lim-Inf und Lim-Sub nicht mehr hinschreiben. Eben weil nicht im R. Und damit nicht geordnet und so weiter. Achso, Moment, das ist die falsche, ne? So, jetzt nehme ich eine etwas kompliziertere Folge. Also, 1/2 1 minus minus 1 hoch n mal n plus 1 durch n. So, nichts Schlimmes, nicht? Ist. Na, gucken wir mal hin. Für gerades n. Ist minus 1 hoch n gleich 1. Also steht 1 minus 1 da. Für gerades n ist also nur 1 durch n da. Für ungerades n ist minus 1 hoch n gleich minus 1. Minus mal minus das Plus, also steht da 2 für ungerades n. 1/2 ist also n plus 1 durch n für ungerades n. So dass wir insgesamt kriegen h gleich 0 und unendlich. Für Grades geht es gegen 0, für Ungerades ist das n da. Und damit Lim-Inf. Da schreibe ich nicht nochmal hin, was das ist. Gleich 0. Lim-Sub n gegen unendlich. Gleich unendlich. Gut. Jetzt nehme ich die eben schon betrachtete Abzählung Qn. Wie gesagt, egal welche ich nehme, es gibt viele, ist h ja, alle reellen Zahlen und dazu noch minus unendlich und plus unendlich. Also LimInf minus unendlich LimSub. Ja, plus unendlich. Und das lässt man oft weg. Gut. Also, jetzt haben wir Grenzwerte und Häufungspunkte. Bei reellen auch LimSub und LimInf. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, inwieweit haben Häufungspunkte. Häufungspunkte sind ja so Punkte, wo die Folge immer wieder hinkommt. So, jetzt gucke ich mir nur die Teile der Folge an, die immer wieder hinkommen. Teilfolgen. Also ich schmeiße alle Folgenglieder weg, die nicht hinkommen. Und gucke mir dann die Folge an, die dann bleibt. Ups, da ruhig. Also ich nehme nicht alle Folgenglieder. Es soll aber eine Folge bleiben. Sondern nur eine Auswahl. So, wie macht man das formal? Also intuitiv ist es ja einigermaßen einsichtig. Gut, ich nehme mir jetzt formal erstmal wieder eine Folge. Also ich schreibe es mal wieder so. Ich glaube, ich nenne die doch klein b. Einfach ich nenne sie klein b, weil die Werte in einer beliebigen Menge b annehmen sollen. Die darf natürlich dafür nicht leer sein, aber gut. So, und jetzt nehme ich noch etwas. Und zwar, jetzt schreibe ich hin, was die Teilfolge sein soll. Dafür nehme ich eine Abbildung von n nach n, eine Folge mit Werten in n. Okay, da kann man natürlich vieles machen, nicht? M bildet n nach n. Ich kann zum Beispiel alles nach 1 abschicken oder sogar nach 0, wenn man es akzeptiert. Ich möchte jetzt aber, dass die streng monoton wächst. Und dann kann ich nicht mehr alles auf einen Wert werfen, sondern ich muss darauf achten, dass wenn ich von n nach n plus 1 nehme, dass dann auch das n von n echt größer wird. Mindestens 1 muss es größer werden, kann mehr sein. Folge. Ja, und dann kann ich das Folgende machen. Ich kann eine hintereinander Abbildung machen, d gleich b nach m. Also ich bilde erst die natürlichen Zahlen nach n ab und werte dann nur noch in diesen Bildern aus. Das bildet also die natürlichen Zahlen erst in sich ab und dann nach b. Ich schreibe das mal so. Hier steht also erst m und dann steht hier b. Ja, ich ordne einer natürlichen Zahl zu b von m von n. Und das kann ich jetzt mit meiner schon verwendeten Schreibweise, dass ich Folgen wieder mit Indizes bezeichne. Na okay. B-Index m schreiben. Na gut, und jetzt mache ich das nochmal mit diesen Folgenliedern. M ist ja wieder eine Folge, also schreibe ich B-Index M-Index N. Gut. Das ist eine neue Folge. Es ist nicht empfehlenswert, wirklich ein neues Symbol dafür einzuführen. Das machen wir in der Definition. Weil später schreibe ich das dann nur in dieser BML. Dann ist es klarer. Die Also es ist eine Teilfolge und zwar gerade die von der Auswahl M induzierte. M ist eine Auswahl dahingehend, weil ich sage, ich nehme nur bestimmte natürliche Zahlen hier raus. Das ist Bild von N ist eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Ich laufe da also nur durch bestimmte Ns damit. Ja, wie ich gerade sagte, oft schreibt man nur B-Index M-Index N. Und sehr oft, in dem Moment, in dem man viel mit Teilfolgen rechnet, nummeriert man sie einfach um. Nicht? Man nennt die dann einfach wieder und sagt, das sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit, nennt man sie wieder BN. So, eine kleine Bemerkung zur Monotonie. Ja, monotone Funktionen sind ja gerade x kleiner y, dann ist f von x auch kleiner y oder f von x größer y. Und für allgemeine x und y aus den reellen Zahlen kommt man nicht umhin, dass für alle x und y auch zu formulieren und zu prüfen. Für Folgen ist es einfacher. Also da kriegt man eine einfache Bedingung für Monotonie. Man muss immer nur xn und xn plus 1 sozusagen vergleichen, als nur direkt aufeinander folgende Folgenglieder verglichen werden müssen oder betrachtet werden müssen. So, ich schreibe es einmal hin, etwa für streng monoton wachsend. Also eine Folge Das ist die Bedingung für streng monoton wachsend allgemein für Funktionen, jetzt speziell für die Funktion einer Folge, n hier vereinfacht sich zu Also, ich meine, das folgt schon, wenn man xn kleiner xn plus 1 für alle n hat. Weil dann kriegt man es für die späteren k's größer als n plus 1 auch, weil man dann mehrfach diese kleine Beziehung verwendet. Gut, das gesagt habend, kann man sich diese streng monoton wachsende Folge da oben angucken. Und guck mir eine Folge an, die nur Werte in den natürlichen Zahlen annimmt. Und dann folgt daraus, dass m immer kleiner gleich mn ist. Für alle. N aus m. Das heißt, eine Teilfolge ist immer schneller als die ursprüngliche Folge sozusagen. Ja, das ist nicht wieder tiefsinnig, aber ich brauche es gleich mal. Also ich nehme mal wieder minus 1 hoch n plus 1 durch n. Und betrachte jetzt eine Teilfolge. Ja, in diesem Fall laufe ich einfach nur durch die geraden n. Ja, und offenbar kriege ich dann als Häufungspunkt 1. Also ich verwende diese Bezeichnung von da oben mit dem dn, die Teilfolge, gleich minus 1 hoch m von n, das ist gerade 2n. Plus 1 durch 2n. Ja, und diese Teilfolge konvergiert gerade. Ja, und wenn ich jetzt als Teilfolge die Ungeraden nehme, ja, kriege ich gerade Minus. Halt, dann mache ich wieder den falschen. Ne? okay. Also ich schreibe nochmal mn gleich 2n plus 1, läuft durch die Ungeraden. Die Teilfolge, ich nenne jetzt immer cn gleich minus 1 plus 1 durch 2n plus 1 gibt. Und die hat offensichtlich den Grenzwert minus 1. So, das heißt also, ich habe für die zwei Häufungspunkte dieser Folge zwei Teilfolgen angegeben, derart, dass die Häufungspunkte jeweils die Grenzwerte sind. Upsa. Nun ist das jetzt nicht so, dass ich die Teilfolgen beliebig wählen kann, denn wenn ich etwa die Wahl mn gleich 3n nehme, dann ist das nicht toll. BC, nehmen wir die FN. Ja, 3N ist immer ungerade, egal welches N ich nehme. Das heißt, minus 1 hoch 3N, Entschuldigung, Blödsinn, aber pardon, ich habe gerade großen Unsinn geredet. Kann auch mal so passieren. Also, minus 1 hoch 3N ist das gleiche wie minus 1 hoch 2N mal minus 1 hoch N. Einverstanden? Also minus 1 hoch 2n mal minus 1 hoch n, das ist ja minus 1 hoch 3n. Das ist immer 1, sodass hier minus 1 hoch n steht. Jetzt ist es aber richtig. Plus 1 durch 3n. So, und diese Folge konvergiert genauso wenig wie die ursprüngliche. Bis weiter minus 1 hoch n und dann, okay, ja. Das ist also eine schlecht gewählte Teilfolge, mit der kriege ich keine. Oder ungünstig gewählte Teilfolge. Das heißt also, nicht jede Teilfolgenwahl gibt mir jetzt einen Grenzwert. Ne? Okay. Offensichtlich, einigermaßen offensichtlich ist jedenfalls, dass wenn ich eine konvergente Folge habe, dann kann ich jede Teilfolge nehmen, die ist auch konvergent. 20 ist das, ja. Also ich nehme eine konvergente Folge. Allgemeinen metrischen Raum. Dann ist jede Teilfolge konvergent. Okay, und konvergent bedeutet, sie hat einen Grenzwert und der Grenzwert stimmt überein. Ja gut, der Beweis ist sehr einfach. Ich gebe jetzt dem Grenzwert den Namen und stelle dann fest, zu jedem Epsilon existiert dann ein N0, sodass es ab diesem M0 in der Epsilon-Umgebung ist. Ja, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu schreiben. Entweder der Abstand ist kleiner als Epsilon oder aber Xn ist in der Epsilon-Umgebung von A. Für alles, was nach N0 kommt. Ja, wenn ich jetzt eine Teilfolge nehme, ja, Teilfolge bedeutet halt, ich werte x entlang von solchen MNs aus, folgt dann so, und jetzt benutze ich diese Feststellung, die da oben stand, dass das N bei so einer Teilfolge hier immer kleiner gleich, das M kleiner gleich dem MN ist. Also und das heißt, diese XMN sind dann erst recht in dieser Umgebung. Für alle N größer als N0. Ja. So, die Umkehrung trifft in dieser Form nicht zu. Also aus der Konvergenz einer Teilfolge folgt nicht die, naja, noch ist Zeit. Nicht die von der ursprünglichen. Okay, also ich habe gerade gesagt, die Umkehrung trifft nicht zu. Die streng genommene Umkehrung wäre natürlich, angenommen, ich habe eine Folge, der hat, dass jede Teilfolge konvergiert. Konvergiert die Folge dann auch? Angenommen, ich habe eine Folge mit der Eigenschaft, dass jede Teilfolge konvergiert. Konvergiert dann auch die Folge? Ja, nein, vielleicht? So, Begründung für ja. Ja, die Begründung ist sehr einfach, weil das ursprüngliche MN gleich N, also Identität, ist ja eine Teilfolge. Ne? Okay. Die ursprüngliche Folge ist einem, ja, von daher ist das ganz einfach. Ja, ist richtig. Wer hat Begründung für Nein? So. Okay, lassen wir das, ja? Ja, wir haben eine Viertelstunde verloren heute, von daher. Sind diese gesamten Auswertungsbögen da? Okay, gut.